Wir schreiben das Jahr 2021. Genauer gesagt den 28. September, den Internationalen Tag für sichere Abtreibungen. Der Tag, an dem wir feiern, dass alle Menschen Zugang zu medizinisch sicheren, kostenfreien und niedrigschwelligen Abtreibungsmöglichkeiten haben, wenn sie sich entschieden haben, die Schwangerschaft zu diesem Zeitpunkt nicht fortzusetzen. Diese Menschen waren sich nicht alle von Anfang an sicher, aber sie hatten kompetente BeraterInnen, die sie freiwillig aufsuchen konnten, um eine gute Entscheidung zu finden. Außerdem befinden sie sich in einem liebevollen Netz aus Menschen, das ihre Entscheidung respektiert, nicht bewertet, sie in anstrengenden Zeiten unterstützt und in dem ganz offen über Abtreibungserfahrung gesprochen wird. Die Gesellschaft ist akribisch auf der Suche nach Regelungen und Normvorstellungen, die die persönlichen Selbstbestimmungsrechte einschränken, um sie schnellstmöglich abzuschaffen. Sie hat erkannt, dass jeglicher Eingriff in die zum Beispiel körperlichen Selbstbestimmungsrechte von Menschen voll 2010er sind und sich entschieden, sie abzuschaffen. Das war kein leichter Weg und ist den vielen Aktivistinnen zu verdanken, die jahrhundertelang dafür gekämpft haben. Auch das feiern wir heute.
Ja, okay. Klingt das mal ganz gut. Die Musik ist vielleicht noch ein bisschen too much. Aber hey, wir sind ready. Und wir sind nicht allein. Das und noch viel mehr sind die absoluten Mindestforderungen, die wir stellen. Dabei geht es nicht nur um den Zugang zu sicheren Abtreibungen. Es geht um viel mehr. Einiges davon werde ich jetzt benennen. Der staatliche Eingriff in die körperliche Selbstbestimmung von Menschen zeigt sich an vielen Stellen. Besonders im Hinblick auf trans-, inter- und nicht-binäre Personen wird deutlich, dass es nicht nur um die Frage geht, wer wann Schwangerschaften austragen muss. Es geht auch darum, wer wann und wo schwanger werden soll und wer es überhaupt darf. Bis vor wenigen Jahren war es beispielsweise gesetzlich verpflichtend, die eigene Fortpflanzungsfähigkeit abzugeben, wenn Menschen ihren Namen ändern wollten. Trans- und nichtbinäre Personen gehörten also nicht zu den Menschen, die schwanger werden durften. Interpersonen wurde die Entscheidung häufig bereits direkt nach der Geburt genommen. Gewaltvolle Zwangsoperationen verhindern oft, dass Interpersonen später noch Kinder bekommen oder zeugen können. Jetzt könnte sich seitdem einiges geändert haben. Doch die Realität bringt leider wenig Vielversprechendes. Zwar gilt die Zwangssterilisation bei Namens- und Personenstandsänderungen nicht mehr und intergeschlechtlich geborene Menschen sollen nicht mehr operiert werden, wenn es nicht überlebensnotwendig ist, doch passiert Zweiteres nach wie vor und Ersteres hat neue Hürden. So wird die Namens- und Personenstandsänderung von Transpersonen, die innerhalb von 300 Tagen nach dieser ein Kind gebären oder die Elternschaft annehmen, automatisch rückgängig gemacht. Die rechtliche Bezeichnung Mutter wird auf alle Personen angewandt, die ein Kind gebären, egal welche geschlechtliche Verortung die Person hat. Ebenso werden Personen, die ein Kind zeugen, rechtlich immer als Väter bezeichnet. Auch adoptions- und reproduktionsmedizinische Angebote denken trans- und nichtbinäre Personen nicht ausreichend mit. Die Frage, wer aus staatlicher Perspektive schwanger werden sollte, zeigt sich auch an der aktuellen Sozialpolitik. So bevorzugen Elterngeldregelungen klar die gut verdienenden Personen mit deutschem Pass und die heteronormative Kleinfamilie. Prekär lebende Menschen und kollektive Erziehungskonzepte können von dem Zuschuss entweder nicht erreicht werden, da Hartz IV fast komplett dagegen aufgerechnet wird, oder überhaupt nicht mitgedacht, da das Elternkonzept nur genau zwei Personen vorsieht. Menschen im laufenden Asylverfahren mit einem Duldungsstatus oder illegalisierte Personen erhalten in der Regel gar kein Elterngeld. Diese Beispiele allein aus Deutschland zeigen deutlich, wer zur Reproduktion animiert werden soll und wer nicht. Würden wir tiefer und über die Landesgrenzen hinausschauen, würde deutlich werden, dass diese reproduktive Ungerechtigkeit und Gewalt ein globales Problem ist. Worum es also geht, ist nicht nur der Zugang zu sicheren Abtreibungsmöglichkeiten, sondern vollumfängliche körperliche Selbstbestimmung und reproduktive Gerechtigkeit weltweit. Der Kampf für sichere Abtreibungsmöglichkeiten ist also ein vereinter Kampf von Frauen, Trans-, Inter-, nichtbinären Menschen, und BPOC-Personen weltweit. Gemeinsam fordern wir eine Gesellschaft, die nicht auf Hierarchie und Machtverhältnissen basiert, sondern auf kollektiven, bedürfnisorientierten Strukturen für alle. Denn wir entscheiden über unsere Körper und ob und wann wir Kinder bekommen.